Also ich glaube, dass die Fotografie eine spannende Zukunft hat, weil sie immer weiter bereichert wird durch neue Technologien, die entdeckt werden, die sich entwickeln und die andere Möglichkeiten des Mediums bieten, erstellt zu werden, verteilt zu werden, produziert zu werden. Aber diese nehmen den klassischen Aufnahmemöglichkeiten oder Herangehensweisen der Materialität, die in so vielen Verfahren steckt, nichts weg, sondern sie ergänzen es.
Sagt Annemarie Beckmann, die ich heute für eine neue Folge des Weltkunst-Podcasts »Was macht die Kunst?« getroffen habe. Die deutsch-französische Kunsthistorikerin verantwortet seit mehr als 25 Jahren die Art Collection Deutsche Börse und ist Direktorin der Deutsche Börse Photography Foundation. Heute will ich mit ihr über ihre Faszination für das Medium Fotografie sprechen, über die umfangreiche Sammlung der Deutsche Börse AG und die vielen Engagements der Deutsche Börse Photography Foundation. Und wie immer in diesem Podcast stelle ich Ihnen zunächst die Frage, was macht die Kunst, liebe Frau Beckmann?
Die Fotografie ist für mich eine Kunst, die nicht aufhört zu begeistern, zu berühren, zu beeindrucken, zu bewegen, zu verstören und von der ich lernen kann. Und das finde ich außergewöhnlich, weil die Fotografie eine Ausdrucksform ist, die lange nicht als Kunst akzeptiert ist. Und auch, weil die Fotografie eine Kunstform ist, die in den letzten Jahrzehnten schon zigmal totgesagt wurde.
Interessant, auf diese einzelnen Punkte, da stecken ja schon ganz viele Punkte drin, werden wir sicher noch im Detail zu sprechen kommen. Ihre Faszination mit der Fotografie. Die Sammlung der Deutschen Börse, die Sie in den vergangenen 25 Jahren aufgebaut haben, die umfasst ja heute mehr als 2400 Arbeiten von rund 170 Künstlerinnen und Künstlern aus 38 Nationen. Wie war das, wenn wir jetzt zurückspulen an den Anfang? Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie diese beeindruckende Sammlung ausgerechnet mit Fotografie beginnen?
Also die 25 Jahre Sammlung, die wir im 2024 gefeiert haben, sind tatsächlich auch meine 25 Jahre mit dieser Sammlung, mittlerweile Stiftung. Also ausschlaggebend war tatsächlich der erste Unternehmenssitz der Deutsche Börse AG, die ja eigentlich noch ein ganz junges Unternehmen ist, die in dem Finanzdienstleistungssektor ein wichtiger Player ist, aber keine Bank, das muss man immer unterscheiden, das ist ein großer Unterschied und eigentlich ein kleines Unternehmen auch war und immer noch ist. Und trotzdem hat man sich, wie üblich in der Finanzdienstleistungsbranche, überlegt, Kunst am Bau ist ja so ein typischer Begriff, also etwas mit Kunst zu machen, wenn ein Neubau erstellt wird. Und der Jean-Christophe Amann, damals Direktor des MMK in Frankfurt, der war der wichtige Impulsgeber zu Beginn, muss man sagen, und konnte den Vorstand der Deutschen Börse davon überzeugen, eine Sammlung zeitgenössischer Fotografie aufzubauen und im Zusammenhang mit diesem Gebäude. Als junge Kunsthistorikerin damals hätte ich, glaube ich, nicht diese Überzeugungskraft in einem Vorstand gehabt. Und er hat ein paar wesentliche Pflöcke, würde ich mal sagen, eingeschlagen, die heute noch die Sammlung mitprägen. Er hat mich auch eine ganze Weile noch als Berater begleitet und war durchaus ein Mentor für die ersten Jahre. Das heißt, zeitgenössische Fotografie ab Mitte des 20. Jahrhunderts, Sammeln in die Tiefe, also keine einzelnen Arbeiten, sondern immer ganze Serien oder Teile von Serien, um die Bildsprache eines Künstlers oder einer Künstlerin verstehen zu können. Eine Sammlung von musealer Qualität, wie er sagte. Das heißt, es geht hier nicht um Gebäudedekoration. Das muss man auch noch mal sagen bei der Unternehmenssammlung. Es geht auch nicht um eine Wertsteigerung. Die Sammlung wird nicht verkauft. Wir haben noch nie eine Arbeit verkauft. Und es geht auch nicht darum, das Geschäftsfeld der Börse zu illustrieren, zu bebildern. Also es hat nichts mit dem Geschäft oder mit den Standorten des Unternehmens zu tun. Und es geht um Bilder, die uns auch in 50 oder 100 Jahren noch beeindrucken, genauso wie zum Zeitpunkt des Ankaufs und uns etwas erzählen über die Bedingungen des menschlichen Daseins in diesen letzten Dekaden.
Wunderbar. Also ich muss dazu sagen, dass ich auch mit Jean-Christophe Amann zu tun hatte, auch als junge Kunsthistorikerin. Da im MMK, dem Museum für Moderne Kunst Frankfurt, habe ich mein erstes Praktikum gemacht.
Ah.
Und Jean-Christophe Amann war natürlich eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Und
ja.
Und dieses besonders junge Museum mitzuerleben, das Tortenstück in Frankfurt, hat sich mir auf jeden Fall sehr, sehr eingeprägt. Es gibt viele bekannte Unternehmenssammlungen, aber diese Fokussierung auf das Medium Fotografie ist doch einzigartig. Wie passt dieses Medium Fotografie ausgerechnet zur Deutschen Börse?
Also ich glaube, die Überzeugungskraft von Jean-Christophe, der sich früh der Fotografie auch gewidmet hat in seinem Haus und sie auf Augenhöhe gezeigt hat mit Malerei, Zeichnung und Skulptur, was viele gescheut haben lange, lag auch darin, dass es natürlich ein Medium war, in dem Ende der 90er, als wir angefangen haben zu sammeln, sehr viel passiert ist. Die technischen Möglichkeiten, die sich entwickelt haben, sehr große Abzüge zu machen. Also sowohl in der Erstellung mit der digitalen Technik, die natürlich zunehmend Einzug gefunden hat, als auch in der Produktion von Bildern, große Lambda-Prints, die ersten großen Aufnahmen, die von den bekannten Becherschülern auch gemacht wurden. Es ist sicherlich ein technikaffines Unternehmen wie die Deutsche Börse, die letztendlich ein IT-Unternehmen ist, die elektronische Handelsplattformen herstellt, muss man ja mal sagen. Natürlich auch das spannend fand. Die Fotografie ist aber auch wenn sie bearbeitet oder verfremdet ist, immer eine Kunstform, die ein Stück Realität beinhaltet. Und das ist doch von Anfang an in der Vermittlung auch ein sehr schöner Gegenpol gewesen zu der recht abstrakten Welt von vielen KollegInnen bei der Deutschen Börse, die sich ja doch mit Zahlen und Fakten und Tabellen beschäftigt haben. Und insofern gab es vieles, was für die Fotografie spricht. Und ich bin, wie gesagt, von Anfang an dabei geworden und es ist dankbar gewesen, weil die Vermittlung in einem Unternehmen doch auch am Anfang manchmal von Herausforderungen gestellt ist. Nochmal die Erwartungshaltung ist, wir sprechen von einer Kunstsammlung, aber Kolleginnen denken dann doch eher an Dekoration. War die Fotografie einfach eine große Freude? Es gibt einen Bezug zur Fotografie von jedem, der fotografiert oder fotografiert hat. Ist natürlich in den letzten 25 Jahren nochmal sehr viel passiert, dadurch, dass wir alle mit Handys Bildern machen. Und das bot einfach viele, viele Möglichkeiten des Austauschs.
Wer den sogenannten Cube der Deutschen Börse AG am Standort Eschborn bei Frankfurt betritt, der befindet sich sofort in einer Fotografieausstellung und wird auf dem Weg zum Arbeitsplatz oder zu Besprechungen an zahlreichen Fotografien vorbeikommen. Was macht die Kunst mit diesem Arbeitsumfeld und was macht umgekehrt das Arbeitsumfeld mit der Kunst?
Ja, also das ist schön, Sie das sagen. Es ist immer wieder spannend zu sehen, wenn wir Gäste haben, Künstlerinnen, Kuratorinnen, Publikum, die das erste Mal das Gebäude betreten. Es heißt Cube, aber man muss natürlich sagen, es ist ja eigentlich ein Turm. Das heißt ein Turm mit einem riesen Foyer, 80 Meter hoch, 20 Etagen. Und ich sehe immer in den Augen, dass die Leute reinkommen und man sofort merkt, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Es ist einfach anders. Und das ist spannend zu sehen. Und zwar sowohl das Gebäude selber, was sehr futuristisch anmutend ist, als auch, dass ich ein Unternehmensgebäude betrete und tatsächlich in einer Ausstellungsfläche stehe, die auch eine Ausstellungsfläche ist. Also da hängt nicht Kunst im Foyer, sondern da stehen Kunstwände mit einer Ausstellung, mit thematischen Ausstellungen, in denen ich gar nicht vorbeikomme. Und das heißt, mit der Sammlung bringe ich Kunst an einen Ort, wo sie nicht unbedingt selbstverständlich ist. Das hat natürlich Herausforderungen. Das heißt, wir mussten ein bisschen auch bei dem Neubau des Gebäudes unseren Platz erkämpfen für diese Freiflächen, die auch natürlich belebt sind. Zwischen der Kunst gibt es den Kaffee, nach dem Mittagessen werden Meetings abgehalten. An den Flächen ist das unterschiedlich, als auch Plätze, die nicht für andere Veranstaltungen oder so ohne weiteres genutzt werden können, also nur mit der Kunst. Aber das ist unheimlich spannend, weil ich natürlich sehen konnte, auch im Laufe der Jahre, wie es gelungen ist, Menschen für Fotografie zu begeistern, Menschen die Berührungsängste zu nehmen, in eine Ausstellung zu gehen. Und das ist toll. Am Anfang gab es noch manchmal Leute, die sagten, ach, das ist Kunst, das verstehe ich nicht. Oder habt ihr nicht mal was Buntes, Dekoratives, was Fröhlicheres? Das gibt's natürlich auch. Und dann immer wieder auf die Kolleginnen zuzugehen, das ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil der Arbeit. Ich kann nicht in der Unternehmenssammlung, wenn ich möchte, dass es ein Stück Unternehmenskultur wird, kann ich nicht sagen, ich hänge tolle Kunst hin und das war's. Ich muss immer wieder proaktiv auf die Kolleginnen und Besucherinnen zugehen und sie einladen, sich damit auseinanderzusetzen und zu vermitteln. Das hat auch mit euch zu tun, das ist für jeden spannend, da kann jeder was mitnehmen. Und das haben wir über die Jahre sehr aktiv betrieben und es ist schön, eine tolle Fangemeinde zu erleben. Und wir sehen, wie auch Gespräche sich verändern. In der Kantine hängt jetzt eine kuratierte Ausstellung zum Thema Togetherness, das heißt Orte der Zusammenkünfte, wie das natürlich auch abfärbt, worauf auf die Gespräche die Kolleginnen miteinander führen.
Ihre Sammlung ist nicht nur vor Ort in das Arbeitsumfeld der Börsianer integriert, sondern auch online über Ihre Webseite vollständig zugänglich. Wie entscheiden Sie über Ihre Ankäufe? Welche Plattformen halten Sie für wichtig für Begegnungen mit zeitgenössischer und mit historischer Fotografie?
Also die Zugänglichkeit der Sammlung ist extrem wichtig und auch die Ausstellungsflächen im Cube sind zugänglich. Man kann nicht einfach reinspazieren, aber es gibt regelmäßige Möglichkeiten, die Ausstellung zu besuchen. Und das ist vielleicht das, worum es uns geht, um Sichtbarkeit der Sammlung. Deswegen haben wir die Pandemie genutzt, um die komplette Sammlung auf die Website zu heben und für jedermann zugänglich zu machen. Und das beeinflusst natürlich auch unsere Arbeit, wenn ich, wie vorhin sagte, es geht nicht um eine Wertsteigerung finanzieller Natur, sondern es geht tatsächlich darum, einen Wert zu schaffen, etwas zu bewahren, aber vor allen Dingen an den Mann und an die Frau zu bringen. Ich beschreibe die Sammlung immer als einen Körper. Jede neue Position, die in die Sammlung kommt, und ich spreche bewusst von Positionen, weil es nicht ein Einzelwerk ist, sondern eine ganze Werkgruppe, die Einfluss nimmt im Dialog mit anderen Werkgruppen auf das, was wir mit der Sammlung erzählen. Jede neue Position sollte etwas Neues einbringen, eine neue Sichtweise, ein neues Thema. Es kann auch ein bestehendes Thema sein, aber aus einer neuen Perspektive. Und gleichzeitig sollte es aber andocken. Es sollte sich in einem Austausch mit den anderen Werkgruppen, sollte etwas passieren, ein Dialog entstehen, der spannend ist und der beide Positionen nochmal aus einem anderen Licht erscheinen lässt. Ich glaube, auch wenn die Fotografie vielen als schnelles Medium erscheint, man drückt auf den Auslöser und das Bild ist im Kasten, dauert es lange, bis gute Bilder entstehen. Das hat mit Vorarbeit, mit Kopf, mit Erfahrung zu tun. Und ich glaube, diese Zeit, die man sich für eine gute Arbeit lassen muss, die muss man sich auch für eine gute Sammlung lassen. Das heißt, es ist ein Prozess, für den ich mir viel Zeit nehme. Ich sondiere. Es gibt sehr, sehr viele Quellen dafür. Es gibt natürlich tolle Bücher. Es gibt im Internet unglaublich viele tolle Websites und Quellen. Es gibt Ausstellungen, Festivals. Das in Aarl natürlich ganz vorneweg als großes, bedeutendes Festival, aber auch andere. Es gibt auch die Paris Photo als große Messe. Es gibt Jurys, in denen ich bin. Also es gibt unzählige Quellen, um spannende neue Arbeiten zu finden. Natürlich auch meine Lehrtätigkeit als Honorarprofessorin an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, beziehungsweise den Austausch mit anderen Hochschulen. Dieser Prozess, dann etwas entdecken, Material nachfragen und zu gucken und dann zu einer Entscheidung zu kommen. Ich habe das große Glück, dass ich in unserem Unternehmen von Anfang an einen großen Freiraum hatte. Das heißt, es gibt kein Gremium, das über Ankäufe entscheidet, sondern es gibt am Ende eine Vereinbarung, die wir mit den Künstlerinnen treffen, wo auch noch jemand aus meiner Gesellschafterversammlung der Stiftung, in die wir ja mittlerweile als Form reingewachsen sind. Aber ansonsten kann ich relativ frei entscheiden darüber, wie die Sammlung wachsen sollte.
Das heißt, Aarl haben Sie gerade erwähnt, das große Fotofestival, das jeden Sommer dort stattfindet und jetzt bald wieder. Das ist ein wichtiger Termin in Ihrem Kalender. Das würden Sie nicht verpassen, oder wie sieht's da aus? Fahren Sie hin?
Ich fahre nicht zuletzt auch deswegen nach Aarl, weil wir selber seit einigen Jahren eine kleine Ausstellung machen und einem jungen Künstler, einer jungen Künstlerin eine Plattform geben, ihre Arbeiten zu zeigen in diesem renommierten Festival, wo alleine in der ersten Woche die ganze Fotoszene weltweit sich trifft. Aber Aarl ist nach wie vor noch sehr inspirierend. Es gibt fast nichts Vergleichbares. Diese überschaubare Stadt im Sommer, wo man alles zu Fuß erreichen kann und in Lagerräumen von Supermärkten, Klöstern und Kirchen, also in unterschiedlichsten Räumen, ganz spannende Fotografie findet. Das läuft den ganzen Sommer, aber das ist schon einzigartig und da haben wir schon die eine oder andere Entdeckung gemacht.
Das heißt, Sie machen Entdeckungen und dann bahnt sich vielleicht ein Kauf an. Haben Sie ein bestimmtes Budget jedes Jahr zur Verfügung?
Genau, wir haben ja die Sammlung und alle Aktivitäten vor 10 Jahren in die Stiftung übertragen. Wir sind eine gemeinnützige GmbH, das heißt, alles, was wir machen, dient der Kunst oder der Öffentlichkeit. Und damit verbunden ist auch ein festes Budget jährlich für den Ankauf von Fotografien für die Sammlung.
Können Sie so ungefähr den Rahmen umreißen, wie viel Sie ausgeben können?
Also Zahlen geben wir natürlich grundsätzlich nicht aus, aber sechsstellig ist der Betrag, so viel kann ich sagen.
Damit kann man doch bestimmt was Schönes finden. Neben der Pflege Ihrer Sammlung haben Sie mit dem Deutsche Börse Photography Prize und der Kooperation mit den Foam Talents noch zwei wichtige Projekte zur Unterstützung junger Talente. Können Sie uns hierzu etwas erzählen?
Der Photography Prize ist tatsächlich das größte und langjährigste Förderprojekt, was wir schon aus dem Unternehmen und jetzt aus der Stiftung machen. Eine Auszeichnung, die jährlich vergeben wird von uns gemeinsam mit der Photographers Gallery in London. Man kann wirklich sagen, es ist eine der bedeutendsten Auszeichnungen für zeitgenössische Fotografie. Das Besondere ist, dass KünstlerInnen ausgezeichnet werden für ein Projekt, das sie im Vorjahr gemacht haben, gezeigt haben, eine Ausstellung oder eine Publikation. Das heißt, dieser Preis ist am Puls der Zeit mit dem, was gerade so das Publikum, die Fotoszene bewegt. Und das sind KünstlerInnen jeglichen Alters weltweit und sie treffen teilweise aufeinander mit ganz jungen KünstlerInnen, unterschiedlichen Wegen ihrer Karriere und sie kommen zusammen bei diesem Preis. Das macht es so spannend. Also es ist nicht wirklich eine Nachwuchsförderung und es ist auch kein Lifetime-Achievement-Preis, aber sehr, sehr spannend, weil er sehr aktuell ist. Die Foam Talents sind, ich würde sagen, als Nachwuchsförderprogramm wahrscheinlich einzigartig. 20 Künstlerinnen aus aller Welt, über 2000 Bewerbungen pro Jahr, die gezeigt werden, die in Ausstellungen, im Magazine. Also eine ganz, ganz tolle Plattform und es ist auch schön, die Foam Talents begleiten wir jetzt schon ein paar Jahre und man sieht die Namen, die immer wieder auftauchen in Ausstellungen, wie sie dieses Sprungbrett der Förderung nutzen können für sich und ihre Arbeit. Aber wir begleiten die KünstlerInnen wirklich schon ganz entlang der Karriere. Wir fangen an mit Hochschulauszeichnungen, Stipendium für die Zeit nach der Hochschule, die oft schwierig ist, wenn die KünstlerInnen ihre Atelierräume verlieren. Wir machen im Goethe-Institut in Paris jedes Jahr während der Paris Photo eine Ausstellung mit Studierenden einer deutschen Hochschule zum Thema Fotografie, die dort diesem wahnsinnigen Publikum dann ihre Arbeiten zeigen können, die wir gemeinsam kuratieren. Wir fördern eine Guest Professorship in der Hochschule in Dresden zum zweiten Mal. Die Photobus Society, also da sind wir sehr, sehr aktiv, auch mit vielen kleineren Projekten. Aber das, was Sie genannt haben, sind wirklich so zwei Leuchttürme unserer Förderaktivitäten.
Foam steht in Verbindung mit der Institution in Amsterdam. Heißt es, dort gibt es dann auch jeweils eine Ausstellung mit den Foam Talents. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, wofür Foam steht.
Ja, Foam steht für das Fotografiemuseum Amsterdam, eine ganz tolle, spannende Institution und ein Museum eben auch für zeitgenössische Fotografie. Die machen den sogenannten Talent Call, das heißt die Ausschreibung. Sie wählen aus die Positionen. Sie machen eine physische Ausstellung in Amsterdam, die wir jetzt gerade für uns adaptiert haben, diese Woche gehängt haben und die dann auch bis Ende August noch bei uns gezeigt wird in Eschborn. Und das Spannende ist, es gibt auch eine digitale Ausstellung, die Foam macht. Die Arbeiten sind auch darüber hinaus zugänglich für ein Publikum aus der ganzen Welt und werden dort präsentiert auf einer eigenen Website.
In der jüngeren Vergangenheit haben Sie zwei Ausstellungen gezeigt, die wirkliche Sensationen darstellen. Zum einen das Lebenswerk des südafrikanischen Künstlers Ernest Cole und die erst posthum entdeckten Fotografien des amerikanischen Kindermädchens Vivian Maier. Also mittlerweile auch berühmt, aber zu ihrer Lebzeit komplett unbekannt als Fotografin. Können Sie uns diese beiden Persönlichkeiten kurz näher bringen?
Sehr gerne. Ja, das sind beides Herzensprojekte gewesen. Also Vivian Maier ist ein amerikanisches Kindermädchen gewesen, die in ihrer Freizeit, man kann fast sagen obsessiv, fotografiert hat in den Straßen, vor allen Dingen von Chicago und New York, aber nicht nur dort. Sie hat diese Arbeiten eigentlich niemandem gezeigt. Sie hat teilweise die unentwickelten Filme gehortet. Und kurz bevor sie vergessen und einsam in einem Altersheim gestorben ist, sind diese Arbeiten überhaupt in andere Hände geraten, weil die Kosten für die Lagerräume, wo sie das alles gehortet hat, nicht mehr bezahlt wurden. Und da ist ein fotografischer Schatz gehoben worden, denn ihre Arbeiten sind wirklich von allerhöchster Qualität und durchaus auf Augenhöhe mit vielen, vielen bekannten Namen der Straßenfotografie, die ja vor allen Dingen in den USA eine große Tradition hat. Und das Werk, das sie erstellt hat, die Beobachtung, die Komposition, viele, viele spannende Selbstporträts, ist einzigartig. Es war dann aus rechtlichen Gründen gar nicht so einfach, zu gucken und die Arbeiten dann auch in Ausstellungen zu zeigen oder auch verkaufen zu können. Wir haben sehr früh schon 2012 Arbeiten gekauft, da war das alles noch gar nicht geklärt. Aber jetzt kann man eben in voller Tragweite das riesige Archiv, die tollen Abzüge sehen. Und das ist spannend und das Publikum war begeistert und berührt, nicht nur von dieser Geschichte natürlich, sondern vor allen Dingen eben von den Arbeiten. Noch ein größeres Anliegen war es mir, die Arbeit mit Ernest Cole und seinen Arbeiten schließlich zu der ersten großen vollumfänglichen Ausstellung zu machen. Ich hatte eben das große Glück und die Ehre, zusammen mit einer Kuratorin von Magnum diese Ausstellung kuratieren zu können, die sich mit dem zentralen Werk von Ernest Cole, nämlich dem Buch House of Bondage, beschäftigt. Ernest Cole war ein schwarzer Südafrikaner, dem es gelungen ist, anhand des legendären und sehr unschönen Haartests, wo man Bleistift in die Haare gesteckt hat, um Menschen zu klassifizieren, nach Black oder Colored, je nachdem, wie schnell der Stift aus den Haaren rausrutscht. Er hat es geschafft, als Colored klassifiziert zu werden, hatte damit ein wenig mehr Freiräume und hat als ganz junger, mehr oder weniger Autodidakt, das Leben der schwarzen Bevölkerung, die Herausforderungen, die Drangsalierungen, diese Qual, kann man nur sagen, zu dokumentieren. Dieses Werk außer Land zu bringen, in die USA zu fliehen, natürlich ohne die Chance, jemals rückkehren zu können, das Buch auch zu veröffentlichen. Es ist sehr früh vollumfänglich veröffentlicht worden, hat auch eine hohe Resonanz gehabt. Aber das, was Ernest Cole sich gewünscht hat, nämlich, dass die Vereinten Nationen und auch andere Nationen einschreiten und die Apartheid ein Ende machen, das hat nicht stattgefunden. Und das hat ihn auch seelisch und moralisch, man kann fast sagen, zugrunde gerichtet. Und die Ironie des Schicksals ist, dass Ernest Cole gestorben ist 1990 an Krebs. Ich glaube, nur wenige Tage bevor Nelson Mandela entlassen wurde und damit das Ende der Apartheid eingeläutet wurde. Und sein ganzes Konvolut war verschwunden und tauchte in einem schwedischen Bankfach auf, plötzlich 2016. Deswegen war es jetzt auch erst möglich, diese Ausstellung zu machen. Es ist bis heute nicht vollkommen geklärt, wie es dahin gekommen ist und warum es dort geblieben ist. Und es gibt auch aktuell einen, gerade bald in Deutschland startend, also im April 2025, eine Dokumentation über Ernest Cole und sein Leben von dem berühmten Filmemacher Raoul Peck.
Also das sind echt Entdeckungen, da kriegt man richtig Gänsehaut. Ja,
ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich davon spreche. Das ist
toll. Fotografie ist ein besonders fragiles Medium, das strengen restauratorischen Auflagen unterliegt. Wie begegnen Sie diesen logistischen Bedingungen?
Ja, da sagen Sie was. Also das Beste wäre ja, ich würde alle Fotografien in einen Kühlschrank stecken, Dunkelheit und ich denke mal so um die 10 Grad. Dann würde jeder Print vermutlich auch in 50 Jahren noch frisch aussehen. Aber der Auftrag für unsere Sammlung ist Visibilität. Visibilität für die Künstlerinnen, eine erlebbare Sammlung zu haben, eine zugängliche Sammlung. Und tatsächlich finden sich in den Räumlichkeiten der Deutschen Börse fast überall Fotografien. In jedem Büro, in jedem Meetingraum, in jedem Gang, im Mitarbeiterrestaurant. Es gibt fast keinen Ort, wo sie nicht Fotografien finden. Das heißt, die Menschen leben und arbeiten wirklich mit dieser Sammlung im Dialog. Das bedeutet aber natürlich konservatorische Herausforderungen. Ich muss immer wieder eine gute Balance finden zwischen dem Erhalt der Werke und dem Schützen der Werke. Es gibt viele Bereiche, wo wir natürlich nichts hängen können. Direktes Sonnenlicht ist der Tod für die Bilder. Aber gleichzeitig dem Auftrag gerecht zu werden und das eine lebendige Sammlung für die KollegInnen, aber vor allen Dingen auch für die BesucherInnen zu machen.
Ist denn eigentlich Farbfotografie noch viel empfindlicher als Schwarz-Weiß-Fotografie?
Ja, nach wie vor. Und vor allen Dingen natürlich der klassische analoge Abzug. Viele KünstlerInnen arbeiten ja deswegen heute auch mit sogenannten Archival Pigment Prints, die eine ganz tolle Qualität haben, die aber ja eigentlich Drucke sind. Viel größere Haltbarkeit. Gleichzeitig ist es sowohl in der Schwarz-Weiß als auch in der Farbfotografie, wenn Sie es nebeneinander legen, wenn Sie einen analogen Abzug sehen, die Wärme, die Tiefe, ob Schwarz-Weiß oder Farbe, das werden Sie in einem digitalen Druckverfahren nie so hinkriegen. Aber Farbfotografie ist da ganz besonders empfindlicher.
Und noch eine Frage, die mich interessiert. Sie haben vorher gesagt, bei den technologischen Neuerungen, als Sie die Sammlung begonnen haben, diese zum Beispiel, was sich tut mit dem Drucken von großen Fotografien, Lambda-Prints. Wie ist das denn heute? Es gibt doch auch viele, da die digitale Fotografie so stark ist, wird ja weniger Fotografie ausgedruckt und solche, kann man noch so große Fotografien machen wie früher? Gibt es noch diese Maschinerie oder machen doch viele immer mehr Fotogeschäfte auch zu?
Also in der Kunst ist es im Gegenteil so, dass man Vergrößerungen bei einer digitalen Vorlage wahrscheinlich sogar besser machen kann. Wenn man eine große Datei hat, kann man die sehr, sehr groß machen. Wo man mit der analogen Material, wenn man jetzt ein Kleinbild fotografiert hat, gibt es einfach Grenzen, bevor die zu körnig werden. Wir haben zum Beispiel von Inge Rambo ganz, ganz tolle Aufnahmen von den ehemaligen Tagebaugebieten in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die hat mit einer großen Plattenkamera fotografiert, großes Negativ. Da können sie super Vergrößerungen machen. Ich glaube, privat ist es einfach so, dass viele mittlerweile das online machen. Die schicken irgendwie ihre Files und kriegen dann Fotobücher, Abzüge oder so. Die analogen Belichtungsverfahren werden immer da weniger genutzt. Aber ich sehe auch wieder bei meinen Studierenden, dass es auch Rückgriffe gibt. Es gab diesen Trend, alles digital, Google Street View, auch andere Bilder nutzen. Und dann gibt es wieder ganz viele, die Dunkelkammer, die Materialität des Mediums lieben, Cyanotopien machen. Also da gibt es immer so Wellen. Man hat ja oft gesagt, die technische Entwicklung, das sagt man jetzt auch von der KI, ist dann der Tod, das ist das Ende der Bilder. Ich glaube, es kommt immer was Neues dazu, aber es bleiben auch die klassischen Herangehensweisen, die klassischen auch Entwicklungsverfahren, die bleiben beständig und beeindrucken genauso.
In einer kleinen Videoreihe für die sozialen Medien haben Sie Fotografinnen die Frage nach der Zukunft des Mediums Fotografie gestellt. Wie sehen Sie selbst die Zukunft dieses Mediums, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im Bereich Bewegtbild und Artificial Intelligence?
Also ich glaube, dass die Fotografie eine spannende Zukunft hat, weil sie immer weiter bereichert wird durch neue Technologien, die entdeckt werden, die sich entwickeln und die andere Möglichkeiten des Mediums bieten, erstellt zu werden, verteilt zu werden, produziert zu werden. Aber diese nehmen den klassischen Aufnahmemöglichkeiten oder Herangehensweisen der Materialität, die in so vielen Verfahren steckt, nichts weg, sondern sie ergänzen es. Und das macht es spannend. Und das wird weitergehen. Das war mit der digitalen Technik so. Das ist jetzt mit der künstlichen Intelligenz so. Und wer weiß, was in den nächsten 10, 20 Jahren noch an neuen, spannenden Technologien kommt.
Wenn Sie eine Zeitreise machen könnten, wohin und zu welcher Zeit würden Sie reisen?
Ich glaube, ich bin sehr happy in der Zeit heute. Es ist eine Zeit, die doch schon sehr lange von viel Frieden geprägt ist. Es ist eine Zeit, in der viel Freiräume möglich sind für die Entwicklung von künstlerischen Ausdrucksformen und Positionen. Es ist eine Zeit, in der ganz viel Spannendes passiert und die nahe Zukunft steht vor mir. Die würde ich ja verpassen, wenn ich in eine andere Zeit reisen würde. Insofern bin ich da ganz gerne, wo ich hier bin.
Was ist Ihr wichtigstes Werkzeug?
Meine Augen und meine Intuition.
Wenn Sie ein Tier wären, welches Tier wäre das?
Eindeutig eine Katze.
Welches Spiel spielen Sie gerne?
Im Moment Hitster. Das ist ein Gesellschaftsspiel, wo man erraten muss, aus welcher Zeit und von wem Lieder gesungen wurden. Musikstücke.
Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Rot.
Haben Sie einen wiederkehrenden Traum?
Ja, dass ich an einem Ort bin, unterschiedlicher Art, der anders ist, als er in Wirklichkeit ist und ich mich nicht orientieren kann.
Hören Sie Musik beim Arbeiten?
Nein.
Zu welchem Thema würden Sie sich einmal eine ganze Ausgabe der Weltkunst wünschen?
Fotografie natürlich.
Können Sie eine kleine oder große Lebensweisheit teilen?
Ich glaube, wenn man seiner Intuition folgt und die Ruhe findet, die zu hören, dann liegt man fast immer richtig.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Der Weltkunst-Podcast Was macht die Kunst? Wird von Volkswagen Group Culture unterstützt. Dank der Initiative Volkswagen Group Art for All ist der Eintritt in die neue Nationalgalerie Berlin jeden Donnerstag von 16 bis 20 Uhr kostenlos. Bis 14. September können Besucherinnen und Besucher dort die Ausstellung Dream Together von Yoko Ono erleben. Die VW Group engagiert sich weltweit für Kunst, Kultur und kulturelle Bildung und fördert zahlreiche kulturelle Organisationen und Initiativen.